Hallo Thomas, herzlich willkommen bei Ton, Steine, Steuern. Grüß dich.
Hallo Jasper, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wir kennen uns ja aus beruflichem Kontext schon länger und arbeiten viel zusammen. Du hast uns heute als Thema Sachverständigengutachten mitgebracht.
Genau.
Jetzt muss ich mal fragen, was bewegt einen eigentlich dazu, Sachverständiger zu werden?
Ich sag mal, bin schon seit über 15 Jahren in der Immobilienbranche tätig, unter anderem auch Hausverwaltung. Vielleicht so ein bisschen durch meinen Opa, der war Architekt, aber das Künstlerische oder ja, Planerische liegt mir nicht ganz so. Und Berechnen von Gutachten, Ermittlungen von Verkehrswerten, das fand ich immer sehr spannend und ja, habe mich darauf irgendwann konzentriert. Und im Bereich vom Einfamilienhaus bis großem Hotel habe ich eigentlich schon alles begutachtet und bewertet.
Okay, und wo hast du da angefangen? Wie bist du das angegangen?
Ich habe quasi einen Immobilienkaufmann und ein BWL-Studium hinter mir und habe mich dann in dem Bereich speziell fortgebildet, war dann irgendwann für Banken von der Sparkasse bis zur Postbank tätig und natürlich auch eine Vielzahl von privaten Kunden, Steuerberatern, Rechtsanwälten, für die man dann die Gutachten erstellt hat.
Und jetzt bist du aber als Unternehmer tätig, also du bist sozusagen freier Sachverständiger.
Ja, genau. Seit Anfang des Jahres, nachdem ich bei der Sparkasse in Duisburg aufgehört habe, bin ich wieder als freier Sachverständiger tätig.
Okay, und jetzt muss ich mal fragen, ich habe gelernt, Sachverständiger kann sich ja eigentlich jeder nennen.
Genau, also im Prinzip ist der Begriff als Sachverständiger nicht geschützt. Dementsprechend gilt es dann natürlich, sich ein bisschen von den anderen durch geeignete Zertifizierungen abzuheben. So wie bei mir nach 17.024 durch die DIA-ZERT. Und das ist inzwischen vergleichbar mit der öffentlichen Bestellung und Vereidigung, die wahrscheinlich die meisten in Deutschland kennen und sichert natürlich das Qualitätsniveau und wird entsprechend durch Gerichte, Finanzämter und andere Behörden anerkannt.
Und jetzt nochmal auf dieses öffentlich Bestellte und Vereidigte. Du sagst ja, das kennt jeder, aber nicht jeder kennt einen. Also da gibt es ja kaum welche, oder?
Genau. Inzwischen haben auch Industrie- und Handelskammern und derartige Körperschaften das Problem, die meisten Sachverständigen werden immer älter oder kommt relativ wenig Nachwuchs. Ist auch nicht immer so leicht, bei denen unterzukommen. Da gibt es auch immer noch so ein bisschen die Theorie, dass alle Sachverständigen dem ersten Versuch erstmal durchfallen sollen. Mhm. Und das passiert ja bei den anderen akkreditierten Stellen nicht, wenn du dich entsprechend auf diese Prüfung vorbereitet hast.
Ja, das gibt's ja diese typische alte weiße Männer-Unterstellung da, ne, bei diesen Gutachterausschüssen und so.
Genau, ja.
Das ist ja alles noch eher so ein bisschen altbacken, wie ich gehört habe. Jetzt ist es so, ich mal erstmal aus Immobilieninvestorensicht würde ja mal sagen, okay, so ein Immobilienwert festzustellen, ich weiß gar nicht, was soll das denn eigentlich bringen? Also ich als Immobilienexperte, Investor würde mir immer zutrauen, selber zu wissen, was meine Immobilie wert ist. Warum beauftragt man da ein teures Gutachten?
Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Natürlich kann man sagen, aus Erfahrung hat man so ein bisschen Bauchgefühl für den Wert selbst. Aber natürlich, der Käufer möchte natürlich auch irgendwas an der Hand haben. Und häufige Fälle bei mir sind eher auch so Richtung Erbschaften, dass man Finanzamt, sag ich mal, so dieses typische Bild, Finanzamt schätzt Schloss Neuschwanstein und im Endeffekt hat man da gerade ein Zelt, so ungefähr da in der Mitte hat man dann den Wert, den man dann nachweisen kann, das spart natürlich auch im Zweifel erheblich Schenkungssteuer, Erbschaftssteuer in diesem Bereich.
Okay, das ist ja spannend. Und wie geht das Finanzamt davor, wenn die jetzt da irgendwie so einen Wert schätzen? Haben die da selbst einen Sachverständigen oder setzen die da einfach mal hoch an? Was sind da die Erfahrungswerte?
In der Realität, Erfahrungswerte setzen die Finanzämter meistens hoch an. Problem ist, die haben einerseits zwei eigene Sachverständige, die meisten entscheiden aber nur nach Aktenlage. Die haben das Objekt noch nicht mal von außen gesehen. Mit Glück vielleicht von außen, aber noch nicht von innen. Also die kennen eigentlich den Zustand der Objekte, die sie bewerten, gar nicht.
Okay, und dann, wenn es jetzt in so einem Fall gibt es eine Schätzung vom Finanzamt und dann gibt es einen Steuerpflichtigen und der sagt dann, das löst jetzt bei mir eine Steuer aus, ich sehe den Wert gar nicht so, ich mache was dagegen.
Ja, so ungefähr ist der Ablauf. dass man dann erstmal meistens einen Bescheid vom Finanzamt kriegt und denkt sich, ja, das wollte ich jetzt nicht zahlen. Und beauftragt dann meistens in Absprache mit dem Steuerberater oder Rechtsanwalt, der dann vielleicht mit der Erbschaftsangelegenheit befasst ist, nochmal ein Gutachten, um nachzuweisen, dass das Objekt nicht so viel wert ist, wie sich das Finanzamt das vielleicht vorstellt.
Aber das kann jetzt der Steuerpflichtige nicht bei jedem Sachverständigen machen, oder? Oder kann es wahrscheinlich bei jedem machen, aber es hilft ihm nicht.
Genau. Die Regelung im Paragraph 198 Bewertungsgesetz sagt, entweder es muss ein öffentlich bestellter und ein vereidigter Sachverständiger sein oder ein durch eine akkreditierte Stelle nach DIN ISO NC 17024 zertifizierter Sachverständiger.
Okay, und das bist du?
Genau, ja.
Okay, und davon gibt es viele, wenig, mittelfiele?
Eine genaue Anzahl kann ich dir jetzt nicht nennen. Es gibt, wenn ich es richtig habe, 5 verschiedene Zertifizierungsstellen, die in Deutschland überhaupt berechtigt sind, diese Zertifizierung auszustellen. Interessanterweise sind da noch nicht mal diese großen Bekannten, die sonst irgendwelche Zertifizierungen ausstellen wie TÜV oder DEKRA, die beteiligen sich da gar nicht dran.
Echt?
Sondern eher, sag ich mal, private oder teilweise auch institutionelle, die dann beispielsweise an der Hochschule Anhalt, die haben eine eigene Zertifizierungsstelle für sowas.
Ach, okay, krass. Und du hast die Zertifizierung wo gemacht?
Bei der DIAZERT, ist einer der bekanntesten Stellen in Deutschland.
Okay, und da gibt es auch, also über jeden Zweifel erhaben hinsichtlich Akkreditierung,
genau,
etc.
Ja.
Okay, das heißt, wenn jetzt jemand, wenn ich jetzt morgen Haus vererbt kriege, was leider nicht in Sicht ist und das eine sehr hohe Schätzung gibt, dann könnte ich mich an dich wenden. Du könntest da ein gerichtsfestes Verkehrswertgutachten machen, das mir hilft, den Wert zu korrigieren, sag
genau,
ich mal,
ja,
den das Finanzamt da schätzt. Okay, ja, klasse. Jetzt aus Investorensicht, ich bin ja natürlich, also ich bin steueraffin und möchte gestalten. Jetzt habe ich die Möglichkeit, also in Korrespondenz mit dem Finanzamt, nehmen wir mal den Fall Erben. Es gibt ja den die Möglichkeit zu sagen, okay, also das ereilt einen einfach so, ein Familienangehöriger stirbt, man erbt und kriegt dann eine Immobilie. Unter Umständen kann man die Erbschaftssteuer gar nicht bezahlen, die darauf anfällt. Und dann versucht man, den Wert nach unten zu korrigieren, um die Erbschaftssteuer zu umgehen. Hat aber ja da wenig Möglichkeiten.
Genau, also muss das Objekt natürlich hergeben, wenn wir jetzt sagen wir mal in der Hamburger Innenstadt eine Eigentumswohnung, wo der Erbe sagt, ja, schreib mal in Gutachten 100.000, dann werden wir alle wissen.
Okay, man kann kein Ergebnis bei dir bestellen.
Genau.
Ja. Ah, okay, ja, schade, blöd.
Das muss natürlich irgendwo den Tatsachen entsprechen. Ja. Da gibt es natürlich verschiedene Verfahren, die wir anwenden und Möglichkeiten, auch ein bisschen das anzupassen, aber hat immer einen begrenzten Spielraum. Oft hat man schon, sag ich mal, dass der eine oder andere sagt, ja, das und das soll rauskommen, aber das kann man sich eigentlich als guter Sachverständiger nicht leisten, irgendwo ein Gefälligkeitsgutachten zu herstellen.
Jetzt, ich beleuchte ja Immobilien viel aus dem steuerlichen Aspekt, habe das Thema Restnutzungsdauergutachten. Und in dem Zuge habe ich viel mit Leuten zu tun, die mit Weitblick Steuerstrategien haben, die gestalten etc. Wenn ich jetzt auf das Verkehrswertgutachten gucke, dann fällt mir ja sofort ein, dass wenn ich schon weiß, okay, ich bin oder mit im Hinblick auf die nächste Generation möchte ich Immobilien weitergeben, bin jetzt aber noch weit weg vom Ableben, jedenfalls vom geplanten oder erwarteten Ableben, dann habe ich ja die Möglichkeit, Nießbrauch einzutragen auf das Objekt und somit den Wert zu mindern.
Genau, das macht bei vermieteten Objekten durchaus Sinn.
Okay, also nur bei fremdgenutzten Objekten.
Ja, ich sag mal, bei eigengenutzten Objekten, das Einfamilienhaus, dann nimmt man typischerweise eher ein Wohnrecht. Kann aber natürlich auch sein, wenn man mit dem Gedanken spielt, was ist, wenn ich irgendwann ins Altersheim komme, dann kann ich es natürlich auch vermieten und dann vom Nießbrauch profitieren. Aber häufig nimmt man eher das Wohnrecht und sagt, auf Lebzeit nutze ich die Immobilie. Vielleicht habe ich auch schon irgendwo einen Plan, dass ich, weiß ich nicht, zu Hause versorgt werde und gepflegt werde. Das wünschen sich ja auch viele. Aber grundsätzlich, werttechnisch kommt wahrscheinlich auf die Lebzeit gesehen fast das Gleiche raus.
Kommt auf das Gleiche raus. Aber und wie bewertet man das? Ist es dann, muss der Sachverständige dann hingehen, sich die Person angucken und sagen, okay, der sieht mir noch gut aus, der macht wahrscheinlich noch 20 Jahre? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also man muss dem ja irgendwie einen Wert geben, den man dann ja von dem normalen Verkehrswert ohne den Nießbrauch oder das Wohnrecht ja dann abzieht.
Genau, im Prinzip ist es natürlich so ein bisschen immer ein Blick in die Glaskugel, weil kann ja immer noch irgendwas passieren, schwere Krankheit, aber grundsätzlich geht man eher davon aus, dass man sich an so einer durchschnittlichen Lebenserwartung, die vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht wird, orientiert und ja, kann dann immer von Vorteil sein, wenn die gute Dame dann statt ihrer, ich glaube, die Sterbetafeln enden meistens irgendwo bei 99 Jahren. Ja. Wenn wir eine Oma haben, die rüstig fit ist und 110 wird, das kann man meistens gar nicht mehr so abschätzen, besonders wenn man das frühzeitig plant. Wenn wir jetzt sagen, weiß ich nicht, du planst mit 70 die Übergabe an deine Kinder und wirst dann plötzlich 110, das kann ja keiner so
voraussehen. Das kann keiner ahnen. Aber wie würde ich jetzt, na, mal angenommen, ich bin jetzt 39. So, und ich habe eine Immobilie selber mal gebaut, vor 20 Jahren, ist jetzt einfach ausgedacht und habe ein normales Einkommen und habe aber in einer guten Lage irgendwie gebaut. Der Immobilienmarkt ist ja unheimlich gerannt in der Zwischenzeit und habe jetzt irgendwie eine Immobilie, die 1 Million Euro wert ist. So, weiß aber schon, meine Tochter, also ist jetzt nicht zu erwarten, dass wenn ich die dann vererbe und dann auf die Differenz, ich glaube, der Freibetrag sind 400.000 Euro, dann muss ja auf 600.000 Euro Erbschaftssteuer bezahlt werden.
Genau.
So, dann überlege ich, wie kriege ich das hin? Wir wollen das Haus gerne behalten. Wie wird denn dieser Wert, den man, wenn wir mal von einem Verkehrswert ausgehen, von 1 Million Euro, wie wird denn dann der, also was ziehen wir da ab?
Das kommt natürlich aufs Objekt drauf an. Basis sind dann so Faktoren wie wirklich die durchschnittliche Lebenserwartung.
Ja.
Wenn wir jetzt sagen.
Die würde man dann abziehen von meinem aktuellen Lebensalter, oder?
Ja, genau. Es gibt wirklich so amtliche, sagen wir mal, Excel-Tabellen. Da steht drin, du bist jetzt 39, du bist männlich. Das unterscheidet sich dann auch. Die Frauen haben tendenziell eine etwas längere Lebenserwartung. Und dann steht dann für mich drin, so und so viele Jahre dürftest du noch auf der Welt verbleiben?
So lange darf ich leben,
ja. Genau, okay, ja. Das ist natürlich immer so ein bisschen ein Anhaltspunkt. Und dann halt die Mieteinnahmen, die man dann dagegen rechnen kann. Und dann gibt es einen speziellen Faktor, den man ermitteln kann und sagt, du lebst jetzt, weiß ich nicht, noch 50 Jahre. Man hat aber einen Faktor von, sagen wir mal 40, sind jetzt natürlich auch ausgedachte Werte. Die konkreten Werte muss man immer anhand des jeweiligen Objektes ermitteln und dann, sagen wir mal, aktuelle Mieteinnahme im Monat mal 12 mal 40 Jahre, das kann man dann so ungefähr dann als Wert für den Nießbrauch ansetzen.
Ah, okay. Ah, dann macht es schon einen Unterschied, ob ich den Nießbrauch jetzt mache und den Übergang jetzt mache oder ob ich das mit in 20 Jahren tue.
Genau.
Weil dann ist der Kapitalwert von dem Nießbrauch ja viel weniger, weil mir weniger Leben übrig bleibt, auf dem wir die Mieteinnahme
genau,
rechnen
können. Genau, und vielleicht haben wir dann noch das Problem, die Immobilie ist noch mehr wert.
Ja, genau, das läuft auch noch dagegen.
Genau, ja, das läuft dann auch noch dagegen, ja.
Okay, also dann würde ich aber als weitsichtiger Immobilieneigentümer, der, sage ich mal, schon die nächste Generation im Blick hat, hätte ich eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich trage Nießbrauch auf die Immobilie ein, sichere mir so Zeit meines Lebens weiterhin die Früchte der Immobilie in Form der Mieteinnahme, mache dann ein Verkehrswertgutachten und verringere den Wert der Immobilie durch diesen Nießbrauch und schiebe den dann quasi unter der Schranke der Erbschaftssteuer hindurch. Meine Tochter hat dann schon die Immobilie, profitiert noch nicht davon, die Einnahmen sind für mich gesichert. Und wenn es dann mal soweit ist, dass ich ablebe, steht ihr die Immobilie voll zur Verfügung.
Ja, genau.
Ohne steuerlich belastet zu sein.
So könnte man das
okay
gestalten. Deswegen macht es immer Sinn, das nicht unbedingt erst mit 75 anzugehen, sondern, weiß ich nicht, wenn man selbst auf die Rente zuläuft oder sagen wir mal, Janko, sich mit 55, 60 so langsam mal mit dem Steuerberater zusammenzusetzen, ja, solche Themen anzusprechen, insbesondere wenn man natürlich ein größeres Immobilienvermögen hat, wenn man jetzt nur das Eigenheim und eine Eigentumswohnung vielleicht in der C-Lage hat, dann wahrscheinlich eher weniger, als wenn ich jetzt wirklich in Hamburg oder in München ein oder zwei Penthouse-Wohnungen besitzt.
Obwohl, wenn man die wahrscheinlich besitzt, die zwei Penthouse-Wohnungen, hätte man auch das Geld, die Erbschaftssteuer zu bezahlen.
Genau, aber das möchte ja die meisten trotzdem nicht freiwillig machen.
Ja,
ne?
Ja, das, das stimmt. Okay, verstehe. Also hat man, also jetzt fange ich auch an, einen Sinn im Verkehrswertgutachten zu sehen. Also ich kann damit Steuern gestalten auch.
Genau.
Ja? Oder es hilft mir, Argumentationen zu führen gegenüber dem Finanzamt und das auch für steuerliche Gestaltung zu nutzen. Jetzt ist ja im Erbfall oder im Schenkungsfall so, dass ich als Steuerpflichtiger oder als Steuerpflichtiger unter anderen Steuerpflichtigen mit meinen Verwandten und so daran interessiert bin, dass der Wert möglichst gering ist. Jetzt fällt mir sofort eine zweite Gestaltung ein, die ich hier in meinem Umfeld häufiger höre, was mit Immobilienvermögen passiert. Geht es wieder Richtung Thema Abschreibung. Menschen haben, meinetwegen Bauunternehmer, immer mal eine Wohnung behalten. Früher waren die Immobilienwerte sehr gering. Man schreibt also von einem sehr geringen Betrag ab. Irgendwann ist vielleicht auch mal fertig abgeschrieben. Dann hat man die Immobilien, man hat sehr hohe Mieteinnahmen, man hat keine Kosten mehr, die man dagegen stellen kann. Was macht man? Man bringt es in eine KG ein, ein sogenanntes Step-Up-Modell. Für ein solches brauche ich ja auch ein Verkehrswertgutachten. Jetzt ist aber meine, um dann eine hohe Abschreibung zu bekommen, ja eigentlich meine Zielsetzung, einen hohen Wert rauszukriegen.
Genau, dann dürfte man natürlich solche Sachen wie Nießbrauch oder Wohnrecht nicht einplanen, weil das wird ja letztendlich den Wert der Immobilie oder sagen wir mal den Wert, den man dann einbringt, reduzieren. Mhm. Dementsprechend müsste man solche Sachen erstmal ausklammern. Und ja, dann.
Aber was sind denn eigentlich so wertbestimmende Faktoren? Ja, wir reden jetzt die ganze Zeit über einen Wert und dann gibt es was kann das schmälern, was kann das erhöhen? Und wo kommt eigentlich so ein Wert von so einem Gebäude her? Ne? Also ich frage jetzt für einen Freund, ich weiß das natürlich, aber vielleicht auch nochmal einen weiter gefragt. Wird der Wert für ein Einfamilienhaus genauso ermittelt wie für ein Wohn- und Geschäftshaus, was vermietet ist?
Es gibt natürlich verschiedene Verfahren. Wir haben einmal im klassischen Sinne das Sachwertverfahren, das Ertragswertverfahren und das Vergleichswertverfahren. Im Vergleichswertverfahren ist eigentlich meistens eher so Richtung Eigentumswohnungen, mhm, setzt man das an. Beispielsweise die beste Quelle für einen als Sachverständiger ist der Gutachterausschuss. Der weiß nämlich genau, zu welchem Preis wurden die Wohnungen, sagen wir mal, in dem letzten Jahr hier in der Umgebung verkauft.
Also am nächsten dran am Marktwert, dass man einfach genau, sagt, ja, ah, okay, die Wohnung ist wahrscheinlich so und so viel wert, weil Wohnungen gleicher Ausstattung in gleicher Lage wurde letztes Jahr zu den Kursen verkauft.
Genau, weil wenn man irgendwo sich online erkundigt auf den Plattformen, weiß man ja zwar, wie hat der Immobilienmakler beispielsweise das inseriert, aber zu welchem Preis das letztendlich verkauft worden ist, da ist ja meistens eine gewisse Differenz drin. Das,
man munkelt.
Weiß man da natürlich nicht. Und der Gutachterausschuss kriegt das letztendlich vom Notar geliefert und hat dann noch einen Fragebogen, meistens an den Käufer, den sie verschicken. Und
oh, ja, ja. Kriege ich auch immer zugeschickt, habe ich noch nie zurückgeschickt.
Das ist aber, sagen wir mal, für einen Gutachter letztendlich immer sehr praktisch, wenn man diese Werte hat. Und dann kann man sagen, weiß ich nicht, vielleicht habe ich sogar Glück, weil das ein größeres Gebäude ist, dass die Wohnung über mir für Summe X verkauft worden ist. Dann kann ich mich als Gutachter auch schon ein bisschen dran orientieren. Mhm. Muss natürlich gucken, weiß ich nicht, hat der Nachbar über mir schon ein neues Badezimmer und alles kernsaniert und in meiner Wohnung, die ich jetzt zu bewerten habe, ist vielleicht noch ein Badezimmer in Beige von 1970 drin. Dann kann ich natürlich den Wert ein bisschen
reduzieren. Also Zuschläge und Abschläge.
Genau, ja. Mhm. Das ist so das einfachste Verfahren, wo man auch.
Das einfachste für dich.
Genau, ja.
Okay.
Ist natürlich auch in der Praxis am einfachsten vergleichbar, weil man tatsächliche Werte dahinter stehen hat.
Okay, dann also vielleicht auch das Fairste, wo man einfach sagt, ja, okay, fremde Dritte haben so schon mal das verhandelt.
Genau, ja.
Okay, aber jetzt gehe ich in eine, oder vielleicht mal der erste Fall, mein Vater wohnt wirklich sehr, sehr ländlich. Die Adresse heißt unterm Wilden Berg. Also ich sage jetzt nicht wo, aber unterm Wilden Berg gibt es glaube ich, 8 Hausnummern und da stirbt alle 20 Jahre mal einer und dann wird das vererbt. So, wenn ich das jetzt verkaufen wollte. Oder nee, sagen wir nicht verkaufen, aber wir machen eine Wertermittlung. Ich sage, Thomas, mach mir doch mal ein Verkehrswertgutachten. Ich würde ganz gerne den Verkehrswert dieses Objektes kennen, um herauszufinden, wenn das vererbt wird oder was auch immer. Wie würde es dann, gibt es diese Vergleichswerte?
Genau, da werden wir mit dem Verfahren nicht allzu weit kommen. Dafür haben wir dann beispielsweise das Sachwertverfahren. Also ich tue wirklich so erstmal im ersten Schritt und sage, ich nehme mir jetzt erstmal Grundriss, wie groß ist das Haus und mache oder baue es gedanklich wieder auf mit aktuellen Baukosten und ziehe dann eine gewisse Alterswertminderung ab.
Okay, das ist dann so, keine Ahnung, ich stelle mir das so vor, du schätzt dann, wie viel das Haus wiegt. Das sind 80% Steine und ein Stein, keine Ahnung, sind 8 Tonnen Ziegelsteine und ein Ziegelstein kostet aktuell 50 Euro. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Es gibt da genormte Herstellungskosten. Im Moment haben wir noch das Problem, die sind aus 2010, die neueren sind sie seit Jahren dran, kriegen sie aber irgendwie nicht fertig. Ja. Dementsprechend veröffentlicht das Statistische Bundesamt dazu auch den Baupreisindex, der dann vierteljährlich genutzt wird und dann sagen wir mal, die normale Herstellungskosten sagen 1500 Euro für das Objekt in, sagen wir mal, mit Erdgeschoss, Obergeschoss, ausgebautes Dachgeschoss, nicht unterkellert. Und dann nehmen wir den Baupreisindex und sagen mal 1,75.
Ja, so eine Art Inflationsrechnung, genau, dann, dass man dann einfach sagt, ah ja, wenn das damals so teuer war, dann ist es wahrscheinlich heute so und so teuer, genau, ohne es jetzt genau zu wissen. Okay, also so eine Art, was ist, wenn es jetzt abbrennen würde, wir bauen es mal wieder auf. Genau, und dann wahrscheinlich noch irgendwie was für Boden dazu.
Ja.
Bodenrichtwert.
Den Bodenwert kommt nochmal hinzu,
ja. Okay, ja. Und jetzt gehen wir mal zurück, jetzt überlege ich mal so in meinem Bestand, dann würde ich sagen, ne, die Mieten sind ja aktuell teuer, wenn man sagt, ah ja, mal böse gesprochen, hässliche alte Buden, die an sich nicht viel wert sind, aber viel Miete bringen.
Das ist dann eher so ein Fall für ein Ertragswertverfahren. Ja. Das hat man auch oft bei vermieteten Eigentumswohnungen oder halt letztendlich Mehrfamilienhäuser, Gewerbeobjekte, irgendwelche gemischt genutzten Objekte, dass man das Ertragswertverfahren, dann nimmt man auch wirklich die Erträge, zieht dann irgendwelche fiktiven Bewirtschaftungskosten, wenn man jetzt keine genauen Werte hat, ab.
Ja.
Und dann auch auf die prognostizierte Restnutzungsdauer ist natürlich auch immer mit einem gewissen Unsicherheitsfaktor versehen, weil ja auch ich als Gutachter nicht weiß, was du vielleicht in den nächsten 10, 20 Jahren in die Immobilie investierst oder nicht investierst. Ich kann ja nur sehen, was wurde seit, sag ich mal, Errichtung des Hauses gemacht. Wenn wir irgendwo ein Objekt haben, was von 1910 ist, da ist natürlich schon was gemacht worden, wie beispielsweise Elektrik vielleicht erneuert. Vielleicht haben wir auch das Glück, dass jetzt eine Kernsanierung vor kurzem war, damit das Objekt möglichst schön an den Mann gebracht werden kann.
Guter Stichpunkt, Blick in die Zukunft. Jetzt ist es ja so, der Wert ist ja wenn wir jetzt mal auch die Niedrigzinsphase und die Hochzinsphase angucken, dann würde ich mal sagen, Mehrfamilienhaus in 2021, wo wir noch mit Zinsen von 0,8% finanziert haben, ist jetzt heute, wahrscheinlich kriege ich dafür nicht mehr so viel, weil sich die Finanzierungsumgebungen geändert haben. Das heißt, ein Gebäude hat ja wahrscheinlich einen unterschiedlichen Wert an unterschiedlichen Tagen im Jahr.
Genau.
Oder in unterschiedlichen Jahren. Blick in die Zukunft, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wir haben ein Grundstück am Chiemsee und wir möchten dann ein gewisses Baurecht schaffen und früh verkaufen unter Umständen. Und dann sagen, oh ja, da kommt jetzt ein Baurecht. Kann man das schon in so eine Bewertung mit einfließen lassen?
Das kann man natürlich schon mit einfließen lassen. Je nachdem, wie genau die Daten sind, hat man natürlich eine gewisse Bandbreite, weil es weiß natürlich keiner so, wie sich der Markt in den nächsten 5, 10 Jahren entwickelt. Ja. Man kann natürlich so ein bisschen zurückschauen. Aber ich würde mal sagen, die letzten 3, 4 Jahre sind ja durch diese ganzen Krisen nicht ganz so repräsentativ, als wenn man jetzt vielleicht die letzten 20 Jahre betrachtet. Aber man hat natürlich schon gewisse Prognosemöglichkeiten.
Und in die Vergangenheit, wenn ich jetzt sage, irgendwie, also auch brandaktueller Fall bei mir, ich habe ein Grundstück in einer Gesellschaft und im Ankauf habe ich Grunderwerbsteuer bezahlt. Jetzt haben sich die Mehrheitsverhältnisse geändert in der Gesellschaft, sodass nochmal Grunderwerbsteuer ausgelöst wurde. Zu einem gewissen Zeitpunkt, zu dem wir aber weder gekauft noch verkauft haben. So, das heißt, zu dem Zeitpunkt wird ja dann auch ein Wert, muss ja irgendwie ermittelt werden. Aber das ist jetzt schon wieder ein Jahr her. Kann ich jetzt nur den Wert von heute ermitteln oder kann man das irgendwie, wie macht man dem, also es muss ja einen Blick zurück in die Vergangenheit eigentlich.
Genau, geben. Ja. Also theoretisch könnte man unbegrenzt rückwirkend ermitteln. Das kommt ja auch natürlich immer ein bisschen auf diese Datenbasis drauf an. Die meisten Gutachterausschüsse, da kann man auch schon mal 5 oder 10 Jahre problemlos sogar die Bodenrichtwerte online einsehen.
Ja.
Und ja, sonst kann man auch mal fragen, habt ihr noch irgendwelche Daten von 1985 und könnt mir sagen, was der Boden hier in Bremen an der Adresse dementsprechend bewertet worden ist. Und man kann dann auch die Sachen rückwirkend ermitteln.
Okay, grenzenlos, also das, was die Daten hergeben.
Genau, ja, das Problem sind meistens die Daten, insbesondere wenn man vielleicht so ein bisschen Richtung Scheidung sich mal orientiert, dass
wenn... Ah, okay, Scheidung, auch ein Fall, ja.
Ja,
okay.
Genau, man hat dann meist oder ist ja die Herausforderung, diesen Zugewinnanspruch zu ermitteln. Und oft ist dann eher die Problematik jetzt nicht da, wo man die Scheidung eingereicht hat, den Stichtag zu ermitteln, sondern vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren.
Ah, was was in der Zeit gelaufen ist.
Genau, ja, okay. Weil dann hat man vielleicht, dass der Ehemann sagt, das war zu dem Stichtag kernsaniert, dementsprechend ist der Zugewinn nicht ganz so groß und die Frau sagt, ja, da hättest du bald schon Bagger vorsetzen können. Und das natürlich als Gutachter kann ich das nie herausfinden,
ja.
Weil wenn ich jetzt keine Bilder von damals habe, sondern nur irgendwelche Informationen und eine Partei sagt so, eine Partei sagt so, ja, im Notfall muss der Richter dann mal irgendwo ein bisschen was festsetzen, was man als Gutachter anzusetzen hat. Die Datenbasis ist meistens eher das Problem als irgendwelche öffentlichen Daten, die man dann von der Kreisverwaltung und so kriegt.
Okay, also kann ich eigentlich zusammenfassen, so ein Verkehrswertgutachten ist dann bei Scheiden, Schenken, Erben, Sterben interessant.
Genau, ja.
Und wovon ich jetzt gelesen habe, wir hatten uns da auch im Vorfeld kurz drüber unterhalten, die ganzen Grundsteuern wurden ja neulich neu ermittelt. Das kennt ja jeder, der Immobilien hat, kennt ja den Papierwust und die ganzen Steuerberater waren ja auch total genervt davon. Und jetzt wurden ja neue Bemessungsgrundlagen ermittelt. Und ich habe davon gehört, dass die ersten Bescheide jetzt rausgehen und komplett falsch sind in der Wertermittlung.
Ja, das Problem ist natürlich jetzt im Moment noch dieser Unsicherheitsfaktor, weil keiner den Hebesatz kennt. Aber grundsätzlich beispielsweise Nordrhein-Westfalen, da weiß ich es schon, die haben die Möglichkeit geschaffen, auch mit einem Verkehrswertgutachten diese Bewertung vom Finanzamt nochmal wieder ein bisschen auszuhebeln, um nachzuweisen, dass die Immobilie dann, so wie dies vom Finanzamt geschätzt worden ist, doch nicht dem Wert entspricht.
Okay, also wird es wahrscheinlich in naher Zukunft bis so ein paar mehr Anrufe bekommen, nicht nur bei Scheidungen, sondern auch kurz davor, weil das Eigenheim nochmal in der Grundsteuer unter Umständen angestiegen ist und Eigentümer dann versuchen werden, dem entgegenzuwirken.
Genau, ich denke, da werden auch die anderen Bundesländer, die dieses einheitliche Modell gewählt haben, noch ein bisschen nachziehen. Und dann muss man nochmal gucken, was die genauen Parameter der einzelnen Bundesländer sind, wie weit darf man von dem Wert vom Finanzamt weg sein oder muss man weg sein, damit das Gutachten überhaupt anerkannt werden ist.
Ja.
Da möchten die einzelnen Bundesländer teilweise auch noch gewisse Hürden einbauen, wenn das Finanzamt beispielsweise sagt, das Objekt ist 500.000 wert, ich komme auf, sagen wir mal, 420.000. Ja, dann sind wir vielleicht noch nicht mal 20% unter dem. Wenn das Gesetz aber sagt, muss mindestens 40%
weg sein. Also eine Relevanzgrenze, dass man sagt, leichte Abweichungen kann man tolerieren, das wollen wir gar nicht bearbeiten, aber dass man diese extremen Fälle.
Ja, genau. Und da teilweise wird diese Relevanzgrenze doch relativ hoch ausgelegt, so dass man doch mindestens 30-40% davon weg sein muss von dieser Schätzung vom Finanzamt.
Also darf das Finanzamt sagen, für mich darf es ein bisschen mehr sein, wenn der Steuerpflichtige kommt und sagt, für mich darf es ein bisschen mehr sein, dann ist es aber ganz genau.
Ja, genau.
Ah ja, ja gut, so kennen wir das.
In dem Fall, sag ich mal, wenn es wirklich um diese Grundsteuer geht, dann muss man deutlich weglegen, wenn es jetzt um die, sagen wir mal, Grunderwerbsteuer oder Erbschaftssteuer liegt, dann muss es dann doch der Wert ein bisschen genauer sein. Ne?
Aber Fälle, in denen, also so, dass jemand gekommen ist schon zu dir wegen also so einer Grundsteuerangelegenheit, gab es noch nicht?
Bisher wüsste ich jetzt nicht. Aber es ist natürlich auch, da keiner weiß, wie viel Grundsteuer der letztendlich zahlt, ist es natürlich auch ein bisschen Blick in die Glaskugel. Okay. Weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, für ein Mehrfamilienhaus 1200 Euro Grundsteuer im Jahr bezahlen müsste, weil es ja ländlich liegt und nach der neuen Berechnung und den neuen Hebesätzen würde ich 1300 bezahlen. Ich glaube, da wird, wenn da 8 Wohnungen sind, kein Mieter sich drüber beschweren, wenn dann aber auf dem Grundsteuerbescheid nachher 3.500 Euro steht statt 1200 Euro, dann macht es natürlich Sinn, da eher mit dem Gutachten.
Für den Investor ist es auch schlecht natürlich, weil das, was der Mieter an Grundsteuer bezahlen muss, an Nebenkosten, das steht nicht mehr zur Verfügung, um das als Kaltmiete zu bezahlen.
Genau.
Ja. Also ich als Eigentümer von vermieteten Immobilien bin ja auch daran interessiert, dass die Mieter nicht zu sehr mit Nebenkosten belastet werden, auch wenn ich sie jetzt nicht selber bezahlen muss.
Das ist natürlich ein wichtiger Aspekt.
Jetzt mal so Interesse halber, was sind so, weißt du immer den Anlass der Begutachtung? Also wenn jetzt ein Auftraggeber kommt, wer auch immer, ist dir immer klar, zu welchem Zwecke die Verkehrswertermittlung stattfindet oder bist du darüber im Dunkeln?
Überwiegend spricht man doch schon mit dem Auftraggeber vorher, wofür braucht er das? Dann muss man vielleicht auch ein bisschen andere Unterlagen einfordern, als wenn man jetzt sagt, man bräuchte jetzt nur ein Gutachten, um sich jetzt mit, sagen wir mal, seiner Partnerin im Guten zu trennen. Und man beauftragt den Sachverständigen gemeinsam, dann macht es natürlich Sinn, das irgendwo möglichst schlank zu halten für die Auftraggeber, wenn ich das beim Finanzamt vorlegen muss oder beim Gericht, weil man sich doch mit der Familie zofft, dann sollte es möglichst umfangreich die Datenbasis, sagen wir mal Baulasten, Altlasten, alles abgefragt werden, um möglichst umfangreich
um wenig Angriffspunkte zu liefern für die Gegenpartei.
Ja.
Okay, und jetzt nehme ich immer so mit, also die Fälle, die wir besprechen, sind ja auch immer so ein bisschen gegen das Finanzamt vielleicht. Kommt das auch mal vor, dass du vom Finanzamt beauftragt wirst?
Nein, also bisher kam das noch nicht vor. Und
oder von einem Gericht, so als Dritter sozusagen, also nicht von einer der Streitparteien, sondern vom Gericht direkt?
Genau, das kann natürlich schon mal vorkommen. Das habe ich auch schon mal des Öfteren gehabt, dass ich wirklich vom Richter beauftragt worden bin. Mhm. Die Parteien haben natürlich so ein bisschen Mitspracherecht und man muss als Sachverständiger auch noch mal ein bisschen drauf gucken, weil wenn ich jetzt ihn in meinem Kegelclub hätte, dann...
Ach so, Befangenheit.
Genau,
sozusagen.
Dann kommen wir in die Richtung Befangenheit. Dann würde ich eher den Richter mal eben anrufen und sagen, hör mal, ich habe hier das Problem, der ist bei mir im Kegelclub oder weiß ich nicht, der wohnt bei mir in der Nachbarschaft. Können wir da.
Ruf lieber einen anderen an.
Genau, ja.
Okay. Und was ist so, was kommt so am häufigsten vor? Also wenn ich mir jetzt überlege, Scheidungen, unheimlich viele in Deutschland. Ich weiß nicht, wird wahrscheinlich jede dritte oder jede zweite Ehe mittlerweile geschieden. Demografischer Wandel, es wird gestorben ohne Ende. Das heißt, Erbengeneration, es wird vererbt, was das Zeug hält. Also ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass einer zu dir kommt und sagt, sag mir mal, was die Immobilie wert ist, ich würde sie gerne verkaufen.
Das kommt ab und zu auch mal vor, dann aber eigentlich nicht im Rahmen von einem ausführlichen Verkehrswertgutachten, sondern eher in einem Kurzgutachten oder sagen wir mal so eine grobe Schätzung, dass man mal eben grob für den privaten Verkäufer, der sagt, ich möchte keinen Makler einschalten, sondern ich habe vielleicht schon meinen Nachbarn, der das Haus kaufen möchte, dass man da einmal das grob ermittelt. Die meisten haben dann aber auch schon eine Preisvorstellung im Kopf.
Ja.
Aber in der Regel eher wirklich Erbschaftsangelegenheiten. Ich würde mal sagen, gefühlt in manchen Monaten 80% zur Vorlage beim Finanzamt.
Okay. Also braucht man, kann ich mir so vorstellen, man kann einfach meinetwegen zu einem großen Immobilienportal gehen und eingeben, was meine Immobilie wert, dann kriegt man irgendwie einen Schätzwert, wahrscheinlich anhand von Inseratsdaten. Dann könnte man sagen, ich möchte vielleicht nochmal von unabhängiger Stelle einen Wert haben, brauche es aber gar nicht so gerichtsfest. Dann könnte man sagen, man macht so ein Kurzgutachten oder ein Wertgutachten. Das kann man schon bei dir machen. Und dann, wenn man es tatsächlich zur Vorlage beim Gericht braucht, macht man ein umfängliches Gutachten.
Ja, genau.
Okay. Ja, klasse, Thomas. Dann vielen Dank, dass du hier warst und so umfangreich berichtet hast.
Ja, gerne.
Die Kamera ist ständig ausgegangen.
Ja? Scheiße.